Bevor ich mit der eigentlichen Predigt beginne, möchte ich eine kleine Vorbemerkung machen. Und zwar sagt die Bibel einmal über sich selbst, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist. Und dann zählt sie vier Dinge auf, wozu die Schrift nützlich ist. Und zwar zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und der Text, den wir uns heute anschauen im Jakobusbrief, der hat sicherlich einen sehr, sehr starken Schwerpunkt auf der Zurechtweisung. Und das ist vielleicht für einige von euch gleich einmal ein blöder Start. Please don't shoot the messenger. Und ich weiß, dass das zach ist für uns. Der Jakobusbrief ist sehr, sehr zurechtweisend und es ist schon lange sehr zurechtweisend. Und heute kommt schon wieder sowas daher. Und vielleicht hat der eine oder andere keine Lust mehr auf Zurechtweisung und sagt, ich will nicht schon wieder dieses Herumgeschimpfe und diese ständige Kritik und dieses am Deckel kriegen. Mir reicht es langsam. Und deswegen diese Vorbemerkung. Für diejenigen, genau, wir assoziieren Zurechtweisung nämlich hauptsächlich damit, dass herumgeschimpft wird, oder? Das ist für uns Zurechtweisung. Und für diejenigen, denen es so geht, dass sie da jetzt schon innerlich in eine Abwehrhaltung kommen und sagen, na bitte keine Zurechtweisung, denen habe ich heute was mitgebracht, und zwar zwei Leerzeichen. Und wenn wir diese Leerzeichen nehmen und die strategisch geschickt positionieren, dann wird aus der Zurechtweisung eine Zurechtweisung. Entschuldige für die Übersetzer, das Spiel geht nur im Deutschen, glaube ich. Aber was damit gemeint ist, ist ein Hinweisen auf den richtigen Weg, ein Hinführen auf den Weg, auf den man eigentlich gehen möchte. Es erinnert vielleicht an diese Touristin in der fremden Stadt, die nach einem langen Tag zurück in ihr Hotel möchte und sich hoffnungslos verlaufen hat. Und sie fragt einen Einheimischen, einen Passanten, und der schaut auf die Karte und sagt ihr, ah ja, eh klar, du bist da hinten drei Kreuzungen früher falsch abbogen, ist aber kein Problem, wenn du 70 Meter in die Richtung weitergehst, dann die nächste links und die nächste Querstraße, auf die du dann kommst, das ist wieder der richtige Weg. Und die Reaktion der Touristin ist natürlich die, dass sie dankbar und glücklich ist und dass sie sagt, vielen Dank für die Zurechtweisung. Ich komme wieder zurück auf dem Weg, auf dem ich eigentlich sein möchte und auf den ich hingehöre. So gesehen muss man sagen, dass Zurechtweisung vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und jetzt mag vielleicht der eine oder andere denken, naja gut, das ist zwar ein netter Gedanke, aber was gibt uns das Recht, Leerzeichen in die Bibel einzufügen, um die Bedeutung von einem Wort zu ändern, oder? Und das ist ein völlig richtiger Gedanke. Das Recht haben wir natürlich nicht. Ich habe mir das nur herausgenommen, weil ich denke, dass ich damit wieder auf die eigentliche Bedeutung des Wortes hinkomme. Dass es nämlich genau darum geht, dass wir auf das Ziel der Zurechtweisung schauen. Und das argumentiere ich damit, dass der Vers nämlich gedanklich genauso weitergeht und sagt Zurechtweisung, damit der Mensch Gottes richtig sei. Also ich denke, die Leerzeichen an der Stelle sind legitim, auch wenn man das nicht übertreiben sollte. Aber ich hoffe, dass ich mit dieser kurzen Einleitung euch dorthin gebracht habe, dass man sich auf Zurechtweisung freuen kann. Und vielleicht schafft es der eine oder andere sogar so weit, dass er diese Zurechtweisung nicht nur ablehnt, sondern dass er sie sogar mit offenen Armen empfangen kann und so wie der Mann nach dem Herzen Gottes vielleicht sogar darum bitten kann. Weise mir her deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. So viel zur Vorbemerkung. Jetzt geht's los. Es hat jeder Angst. 31.12.2019, die meisten von euch haben wahrscheinlich Silvester gefeiert. Man sitzt zusammen mit Freunden, man isst gut, man plaudert, man lässt das letzte Jahr Revue passieren, man lacht gemeinsam, vielleicht betet man gemeinsam oder liest gemeinsam Bibel und irgendwann um Mitternacht stößt man gemeinsam an und bewundert das Feuerwerk und lässt dann den Abend ausklingern. Silvester ist im Vergleich zu anderen Nächten eine sehr ereignisreiche Nacht und Silvester 2019 war auch in anderer Hinsicht noch ereignisreich. Am 31.12.2019 hat China der Weltgesundheitsorganisation gemeldet, dass sie in einer ihrer Städte in Wuhan ganz viele Lungenentzündungen haben und dass sie nicht wissen, wo das herkommt. Überdurchschnittlich viele Lungenentzündungen. Uns war das zu Silvester relativ egal, wir haben das auch noch nicht gewusst. Und Österreich hat sich auch in den nächsten Wochen noch nicht sonderlich darum geschert. Erst am 26.01. ist die erste Panik ausgebrochen. Das war der Tag, an dem in den Medien herumgegangen ist, dass eine Flugbegleiterin mit Verdacht auf Corona in Wien ins Kaiser-Franz-Josef-Spital eingeliefert worden ist. Und die Österreicher haben angefangen zu fragen und jetzt ist doch ein bisschen der erste Stress aufgekommen. Zum Glück hat es am gleichen Abend noch die Entwarnung gegeben, Fehldiagnose. Österreich hat sich daraufhin wieder wichtigen Dingen zugewandt, Fußball- und Skiweltmeisterschaften. Aber einen Monat später, am 25. Februar, war es dann soweit und die ersten bestätigten Corona-Fälle sind in Österreich gemeldet worden. Und das war dann auch der Moment, wo sich Österreich wirklich angefangen hat, damit zu beschäftigen. Ich sage Österreich, weil man kann das natürlich auf Google Trends gut nachschauen. Und Österreich hat sich begonnen, damit zu beschäftigen. Corona ist bei uns angekommen. Wahrscheinlich haben wir es noch nicht alle in unseren Lungen, aber zumindest in den Köpfen sind wir infiziert. Ich glaube, die beste Verbreitung des Virus sind die Medien. Österreich hat also begonnen zu fragen, was sind denn eigentlich die Symptome? Also welche Zeichen gibt's, um festzustellen, ob ich von diesem Virus infiziert bin? Was ist die Diagnose? Also was steckt eigentlich hinter dieser Krankheit? Was sind die Komplikationen? Also was kann mir passieren, wenn ich krank werde? Und natürlich die große Frage, die sich die Welt stellt, was ist die Therapie? Was können wir dagegen tun? Seit spätestens einer Woche ist Covid-19 auch in Österreich in aller Munde und in aller Köpfe. Heute wird es gehen um Jakobus 4, die Verse 4 bis 10 und ich möchte der Predigt den Titel geben, Noxorvid 00. Ich werde noch erklären, was ich damit meine. Aber wir haben das in den letzten Wochen schon immer wieder gehört und einige von uns haben das wahrscheinlich auch in ihrem Leben schon persönlich erlebt, dass die Bibel ja so ein Diagnosetool sein kann. Das ist wie ein medizinischer Test, der uns Auskunft darüber gibt, wie gesund eigentlich unser Glaube ist. Und besonders vom Jakobusbrief haben wir es in letzter Zeit sehr häufig gehört, wenn du wissen willst, wie gesund dein Glaube ist, einfach Jakobus lesen. Das ist ein medizinischer Schnelltest, geistlich gesehen. Und unser Text heute geht, denke ich, um den geistlich kranken Menschen. Und deswegen möchte ich die Predigt da irgendwie in das einteilen. Was sind die Symptome? Was ist die eigentliche Krankheit? Welche Gefahren stecken hinter dieser Krankheit? Und wie können wir diese Krankheit behandeln? Das soll so ungefähr unser Thema sein. Und bevor wir einsteigen, möchte ich einfach einmal den Text mit uns lesen. Ich werde beginnen im Vers 1, das hat der Bernhard letzte Woche schon gepredigt, aber es passt einfach gut dazu. Also wiederholen wir das kurz. Der Jakobus beginnt damit, dass er seinen Lesern eine Frage stellt, und zwar fragt er sie, woher Kriege und Streitigkeiten unter ihnen kommt, und gibt dann gleich eine Antwort, eine rhetorische Frage als Antwort. Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten, ihr begehrt's und ihr habt's nichts. Ihr tötet und neidet und ihr könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Und jetzt erklärt er, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede, eifersüchtig sehnt, dass sich nach dem Geist in ihnen wohnen ließ? Er gibt aber desto größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Der kranke Geistliche, was sind die Symptome? Wir werden unseren Text jetzt hernehmen, wir werden ein bisschen Platz brauchen und wir werden einfach von oben bis unten durchgehen und schauen, was für Symptome da drinnen stecken. Der Jakobus schreibt hier an Menschen, von denen er sagt, dass es streitsüchtige Menschen sind. Menschen, die das Bedürfnis haben zu streiten, die aggressiv sind, die angriffslustig sind, die wahrscheinlich auch rechthaberisch sind. Er schreibt an Menschen, die irgendwie ständig was haben wollen und dann irgendwie doch nichts haben. Also gierige Menschen und zugleich arme Menschen. Er schreibt an Menschen, die grausam sind, die alles dran setzen, um zu kriegen, was sie haben wollen, die sich gegenseitig beneiden und die irgendwie doch nichts reißen im Leben. Er schreibt an Menschen, die in all ihrer Gier mit ihren Bedürfnissen nicht auf die Idee kommen, zu Gott zu kommen. Die alles dran setzen und sich abstrampeln, um zu kriegen, was sie wollen, aber niemals auf die Idee kommen, Gott darum zu bitten, dass er ihnen Dinge schenkt. Ich habe das übersetzt mit gottlosen Menschen. Er schreibt über Menschen, die, wenn sie Gott dann doch um was bitten, übel bitten, weil alles, was sie haben wollen, dient ihrem eigenen Egoismus. Er schreibt über Menschen, die ihrem Gott ständig untreu sind, und er schreibt über Menschen, die in ihrem Glauben eigentlich dauernd unsicher sind. Das sind die Symptome. Wenn das unsere Symptome sind, dann sollten wir uns da an der Stelle viel mehr Sorgen um das machen, wie um irgendwelche Lungenentzündungen. Und es kommt noch schlimmer. Die Leute, die diese Symptome zeigen, die merken es scheinbar nicht. Sie gehen unbeschwert durchs Leben, sie lachen und freuen sich. Um das zusammenzufassen, ich denke, was uns der Jakobus hier aufzeigt, ist kurz gesagt gottlose, egoistische Menschen, und das sind wirklich schlimme Symptome. Was ist die Diagnose, was ist die eigentliche Krankheit dahinter? Am Anfang lesen wir, dass die Kriege und Streitigkeiten aus unseren Lüsten kommen. Wir lesen, dass es Menschen sind, die Gott grundsätzlich nicht um Dinge bitten, die ständig was haben wollen und nicht auf die Idee kommen, dass sie Gott darum bitten könnten. Und wir haben das übersetzt mit gottlosen Menschen. Und einige Zeilen später bringt es der Jakobus auf den Punkt, er schreibt, ihr Sünder. Euch ist sicher schon aufgefallen, dass das heute ein bisschen mehrsprachig ist. Wenn wir schon ein paar Sprachen mehr haben, dann können wir Griechisch auch noch gleich hernehmen. Das Wort Sünder, das heißt auf Griechisch Hamartia, das ist, oder Hamartia, das ist das Wort, das ursprünglich oder im Originaltext da steht, und das ist ein Wort oder ein Begriff, der eigentlich aus dem Sportbereich kommt, wenn man irgendwo daneben schießt. Zum Beispiel im Bürosport. Also dieses ständige Danebentreffen, das ist, jetzt bin ich weg, oder? Nein, bin noch da. Dieses ständige Danebentreffen, das ist das, was dieses Wort Sünder meint. Sünder bedeutet, ein Zielverfehler zu sein. Und die spannende Frage, die ich mir an der Stelle stellen muss, ist, bin ich infiziert? Bin ich betroffen von diesem Virus? Bin ich ein Zielverfehler? Vielleicht war der eine oder andere schon ein bisschen betroffen, als er diese Symptome gelesen hat und hat sich da im einen oder anderen wiedergefunden. Wenn nicht, dann kann ich die Predigt von Bernhard letzte Woche empfehlen zum Nachhören. Die gibt's online. Der Bernhard hat über einige dieser Symptome gesprochen. Und auch wenn man beim ersten Blick vielleicht draufschaut und sagt, na, das bin nicht ich, dann hat der Bernhard doch einige Beispiele aufgezählt und auf einmal merkt man, das bin doch ich. Und für alle, die trotzdem der Meinung sind, dass sie an der Stelle nicht gemeint sind, herzlich willkommen, genau an solche Leute schreibt der Jakobus. Es sind Leute, die nicht checken, dass sie diese Symptome haben. Sie lachen und freuen sich und schnallen nicht, dass sie betroffen sind. Bin ich infiziert? Es ist eine gemeine Frage, oder? Ich kann sie nämlich selbst gar nicht beantworten. Selbst wenn ich meine, nicht infiziert zu sein, heißt das noch gar nicht, dass ich es nicht bin. Ich habe keine Garantie. Ich brauche irgendeinen externen Test, irgendein externes Diagnosetool, um herauszufinden, ob ich infiziert bin oder nicht. Und Die Bibel behauptet von sich, so ein Diagnosetool zu sein, und sie gibt uns die Diagnose. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt. Also wenn du einer von allen bist, ja, dann bist du infiziert. Alle von uns sind Sünder. Alle von uns sind Zielverfehler. Okay, aber was ist jetzt das Ziel? Welches Ziel verfehle ich denn eigentlich? Ich ziele ja vielleicht gar nicht. Auch darauf gibt die Bibel eine Antwort. Alle haben gesündigt, sagt sie, und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, das, was Gott mit den Menschen vorgesehen hat, das ewige Leben in seiner Gegenwart, wo es keine Krankheit mehr gibt, wo es keinen Tod mehr gibt, wo es kein Leid mehr gibt, wo es keinen Stress mehr gibt, das ist das, was Gott für den Menschen vorgesehen hat, und das erlangen wir nicht. Es ist eine erschütternde Diagnose. Wir sind Sünder, wir sind Herrlichkeit Gottes Verfehler. Ich habe es einmal so übersetzt. Was sind jetzt die Komplikationen? Wir haben uns vorher die Symptome angeschaut. Und ein Symptom möchte ich an der Stelle jetzt besonders hervorheben, nämlich das Symptom der Untreue. Die Bibel beschreibt das in unserem Text mit der Phrase Freundschaft der Welt. Und sie redet davon, dass es Menschen gibt, die Freunde der Welt sein wollen. Und ich möchte mir jetzt einmal hinstellen und behaupten, dass das eines der Leitsymptome ist. Also ein dominantes, an dem kann man es ganz klar feststellen. Freundschaft der Welt ist ein Leitsymptom dafür, dass man von dieser Krankheit betroffen ist. Aber was ist mit Welt gemeint? Manche Christen, die man in seinem Leben kennenlernt, die leben so, als wäre mit der Welt die Ungläubigen gemeint. Und sie sagen, gut, mit denen bin ich nicht befreundet, ich isoliere mich völlig von denen, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Ich denke, dass das ein absolut falsches Verhalten ist. Jesus selbst ist so auf die Ungläubigen zugegangen, dass er als ein Freund der Sünder und der Zöllner bezeichnet worden ist. Er hat sich nicht von ihnen beeinflussen lassen, im negativen Sinne, aber er hat Zeit mit ihnen verbracht und er war ihnen Freund. Was ist mit Welt gemeint? Es kann nicht damit gemeint sein, dass wir uns in unserem Bunker isolieren und nur mehr mit Christen zu tun haben. Aber was ist dann damit gemeint? Das Wort Welt im Originaltext ist im Griechischen, es ist das Wort Kosmos. Und Kosmos kann sowohl mit Welt übersetzt werden, als auch mit dem Wort Ordnung. Wir kennen das Wort auch im Deutschen, Kosmetik. Das heißt, sich in Ordnung zu bringen, oder? Das ist damit gemeint, oder? Was meint man mit Ordnung? Ich meine, wenn die Bibel an der Stelle sagen würde, wir sollen kein Freund der Ordnung sein, dann wäre ich gut im Rennen. Aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Was meint die Bibel mit Ordnung? Ich habe in der Vergangenheit Leute kennengelernt, gottgläubige Menschen, die viel Bibel gelesen haben, und es hat einige wesentliche Punkte gegeben, wo ich mit den Leuten nicht einer Meinung war, aber sie haben dieses Wort Welt, dieses Wort Ordnung haben sie interessant übersetzt. Sie haben das übersetzt mit dem Begriff das System der Dinge. Und ich finde die Übersetzung eigentlich nicht schlecht. Was ist das System der Dinge? Es ist ganz einfach. Du nimmst einen Haufen Sünder, also das sind egoistische, streitlustige, gierige, untreue Menschen, nimmst einen Haufen Sünder, setzt ihnen den Vater der Lüge zum Fürsten, lass das Ganze ein paar tausend Jahre laufen und das Ding, was rauskommt, ist das System der Dinge. Es ist dieses, wie die Dinge bei uns laufen. Geiz ist geil, alle drehen sich nur um sich, außer ich drehe mich um mich. Diese Dinge, das System der Dinge. Und damit sollen wir nicht befreundet sein. Dem sollen wir nicht hinterherlaufen. Was sind die Komplikationen? Wir haben gesehen, dass die Freundschaft mit der Welt ein Leitsymptom ist. Und in unserem Text sehen wir auch, dass wir einen Gott haben, der von sich behauptet, ein eifersüchtiger Gott zu sein. Und es ist interessant, sich diesen Text zu Hause noch einmal durchzulesen und sich das als Überschrift drüber zu stellen. Wir haben einen eifersüchtigen Gott. Er sagt von sich, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was sind die Komplikationen? Jetzt wird's ein bisschen unangenehm. Freundschaft mit der Welt, sagt uns der Text, ist Feindschaft gegen Gott. Wer ein Freund der Welt sein will, erweist sich als ein Feind Gottes. Und ich möchte darauf hinweisen, dass da steht, wer ein Freund der Welt sein will. Da geht es noch nicht darum, dass du dich bereits angefreundet hast, sondern nur um den Wunsch, ein Freund der Welt sein zu können. Ob die Welt diese Freundschaft erwidert, ist da völlig irrelevant. Um das geht's nicht. Wer ein Freund der Welt sein will, der ist ein Feind Gottes. Wie geht Gott mit seinen Feinden um? Es wird noch unangenehmer. Ich möchte es in einem Vers zusammenfassen, den ich aus einem Gleichnis rausgepickt habe. Und ja, ich lese ihn einmal vor und sage dann was dazu. Es heißt, jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Was Gott in seinem Wort unmissverständlich sagt, ist, alle, die seine Feinde sind, werden einmal von ihm gerichtet werden, sie werden von ihm verurteilt werden und auf sie wartet was, das die Bibel den ewigen Tod nennt. Und das ist leider kein Nix, sondern das dürfte ziemlich unangenehm sein. Wir haben gesehen, dass es schlimme Symptome gibt. Wir haben gesehen, dass es eine erschütternde Diagnose gibt und jetzt sehen wir, die Komplikationen, die Konsequenzen sind fatal. Jetzt brauchen wir die Lösung, oder? Zu der wollen wir die ganze Zeit hin. Was ist die Therapie? Bevor wir über die Therapie reden, muss ich noch einmal kurz zurück zu den Symptomen und an der Stelle möchte ich einen kleinen Einschub machen und erklären, was eigentlich Noxor ist. Xor, ich habe heute ein paar Studienkollegen da, Xor ist ein Begriff aus der Informatik und das spricht von dem sogenannten exklusiven Oder. Und wenn ich das Lehrlingen erkläre, was das exklusive Oder ist, dann sage ich immer, wenn du mit deiner Mama zum Billa gehst und deine Mama sagt, willst du Gummibärle oder Schokolade, dann nimmst du beides. Und sagst danke, weil das Oder erlaubt beides. Deine Mama hat ja nicht gesagt, nimmst du entweder Gummibärle oder Schokolade. Und dieses Entweder-Oder, das ist dieses exklusive Oder. Also wenn wir im Deutschen Entweder-Oder sagen, dann sagen wir, du kannst nicht beides nehmen, du kannst nur eines von beidem nehmen. Und das ist das, was die Informatiker dann Xor nennen. Und die Bibel, die verwendet dieses Xor. Die Bibel sagt, Freundschaft der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Das ist ein exklusives Oder. Du kannst nicht beides haben. Entweder Freund der Welt oder auf Gottes Seite, aber nicht beides. Und mit Noxor, also mit dem Titel, den ich dieser Predigt gemeint habe, meine ich diese ständige Tendenz von uns, dass wir beides vereinen wollen. Dass wir zwar schon zu Gott gehören wollen, weil wir glauben, dass das einen Sinn macht, aber gleichzeitig wollen wir auch mit der Welt befreundet sein. Das ist die Krankheit. Was ist die Therapie? Wir sind noch einmal kurz zurückgesprungen zu den Symptomen. Jetzt muss ich leider noch einmal zurückspringen, und zwar zur Diagnose. Ich war 5 Jahre bei der Rettung und da erlebt man so manches. Und eine Sache, die es bei Patienten immer wieder gibt, ist eine Bewusstseinseintrübung, heißt es. Der schlimmste Fall ist dann die Bewusstlosigkeit, also wenn man nicht mehr bei Bewusstsein ist. Bewusstlosigkeit. Und wenn man zu einem Patienten kommt, der nicht zu 100% bei Bewusstsein ist, dann muss man die Frage stellen, wie schwer ist seine Bewusstseinsstörung? Das passiert normalerweise so, dass man diese Person einmal anspricht laut und einmal fragt, ob alles in Ordnung ist. Wenn sie darauf nicht reagiert, dann geht man hin und schüttelt einmal ein bisschen. Hallo, bist du da? Gibt's dich noch? Aufwachen. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt's noch eine weitere Maßnahme und die nennt sich Schmerzreiz setzen. Da gibt's zwischen Zeigefinger und Daumen eine Stelle, wenn man da fest dagegen drückt, dann wird man munter. Und das macht man dann bei den Leuten und schaut, ob sie auf das reagieren. Und ich möchte es jetzt mit unserem Text einmal machen. Einen Schmerzreiz setzen. Ihr Ehebrecherinnen, das sagt Gott zu uns. Die Frage, die der Arzt da stellen würde, ist, tut's weh? Tut's weh, das zum Lesen, dass dein Gott sowas zu dir sagt? Und wenn du an der Stelle nichts spürst und das überhaupt nicht sticht, dann ist die Frage, lebst du überhaupt? Lebst du überhaupt? Red mal über Reanimation. Ich habe das Re in Klammern gesetzt, weil Reanimation bedeutet Wiederbelebung. Das redet nicht von Menschen, die von Anfang an tot waren. Reanimation. Den Vers haben wir jetzt schon öfter gelesen. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Die Diagnose, die uns die Bibel stellt, ist, dass wir eigentlich geistlich tot sind. Aber die Bibel bleibt nicht dabei. Sie erzählt uns davon, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erden, vor ungefähr 2000 Jahren Mensch geworden ist, auf die Erde gekommen ist und ungefähr 30 Jahre nach seiner Geburt später gesagt hat, ich bin gekommen, damit Sie Leben haben. Und um Ihnen dieses Leben zu geben, ist er wenig später an ein Kreuz gegangen und hat sich umbringen lassen, damit die Toten Leben haben können. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das haben wir jetzt schon ganz oft gelesen. Und das Coole an dem Satz ist, dass er weitergeht. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und das Schlüsselwort, an dem wir uns da festklammern dürfen, ist das Wort gerechtfertigt. Gerechtfertigt heißt, dass wir Herrlichkeit Gottes erlangen werden können. Wir haben vorher gesehen, dass jeder von uns an Herrlichkeit Gottes Verfehler ist. Und Jesus hat uns durch seinen Tod die Möglichkeit gegeben, Herrlichkeit Gottes erlanger zu werden. Und vielleicht ist es für dich heute dran, dass du dir diese Frage stellst. Lebst du? Wenn nicht, dann solltest du in der nächsten Woche nicht um Corona Sorgen machen. Dann solltest du dir ab heute um diese Frage Sorgen machen und vielleicht später nicht rausgehen, ohne mit irgendwem da drin drüber geredet zu haben. Oder insbesondere mit deinem Gott darüber geredet zu haben. Was ist die Therapie für diejenigen, die leben und doch irgendwie krank sind? Die Bibel gibt uns einige praktische Schritte, wie sie sagt, dass wir aus dieser Krankheit rauskommen können. Sie redet davon, dass wir uns unserem Gott unterwerfen sollen. Sie sagt, dass wir dem Teufel widerstehen sollen und Gott verspricht uns und sagt, dass wir uns unserem Gott nahen sollen. Sie sagt, dass wir die Hände säubern sollen und dass wir die Herzen reinigen sollen. Sie sagt, dass wir unser Elend fühlen sollen, dass wir trauern sollen und weinen sollen, dass wir uns bewusst sein sollen, dass diese Symptome bei uns vorhanden sind. Und dass uns das weh tut. Sie sagt, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Sie sagt, demütigt euch vor dem Herrn. Und ich möchte diese Therapie zusammenfassen mit zwei Dingen, dem Teufel widerstehen und sich Gott nahen. Es ist eine radikale Therapie. Wir haben gesehen, schlimme Symptome, eine erschütternde Diagnose, Und jetzt eine radikale Therapie. Fatale Konsequenzen und die radikale Therapie. Ich möchte zu dieser Therapie noch was sagen. Ich möchte kurz über Risiken und Nebenwirkungen reden. Wenn man sich auf diese Therapie einlässt, dann gibt's eine Nebenwirkung. Freundschaft der Welt bedeutet es, ist Feindschaft gegen Gott. Und wenn ich beginne, mich wirklich konsequent und radikal auf Gottes Seite zu stellen, dann verspricht mir Gott, weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Es ist ein exklusives Oder. Und wir müssen damit rechnen, dass das nicht cool für die anderen Leute ist, wenn wir auf einmal zu Gott kehren. Seine Nebenwirkung. Und ich möchte über Erfolgschancen dieser Therapie reden. Bringt's das, wenn ich das mache? Bringt's das, wenn ich mich zu 100% auf Gottes Seite stelle? Habe ich Erfolg damit? Kann das funktionieren? Gott verspricht uns in seinem Text. Er sagt, widersteht dem Teufel und der Teufel wird von euch fliehen. Das ist ein Versprechen. Er sagt, naht euch Gott und Gott wird sich euch nahen. Das ist ein Versprechen. Aber wie soll ich das schaffen? Kann ich das schaffen? Ist mir das nicht viel zu schwer, um das zu stemmen? Der ist cool, gell? Wie soll ich das schaffen? Vielleicht ist der erste Schritt der, der als erstes im Text steht. Es steht drin, unterwerft euch nun Gott. Akzeptieren wir, dass er der Herr ist, fangen wir an, uns ihm zu unterwerfen und ihn als einen Herrn zu sehen. Und dann heißt's, demütigt euch vor dem Herrn. Das heißt, den Stolz beiseite zu legen. Das heißt, zu akzeptieren, dass ich diese Symptome habe. Das heißt, zu akzeptieren, dass ich an Herrlichkeit Gottes Verfehler bin. Das heißt, zu akzeptieren, dass ich mich nicht selbst heilen kann und zum Leben erwecken kann. Wir haben schlimme Symptome gesehen. Wir haben eine erschütternde Diagnose gesehen. Wir haben fatale Konsequenzen gesehen. Wir haben eine radikale Therapie gesehen. Und wenn wir diese Therapie fahren, wird es uns immer wieder auf die Schnauze hauen. Das wissen wir. Die Erfahrung haben wir alle schon gesammelt. Aber eines dürfen wir wissen, damit möchte ich auch schließen, und das ist irgendwie das Zentrum des Textes und sollte auch der Schluss der Predigt werden. Es heißt, Gottes Gnade ist größer. Wenn es mich auf die Schnauze haut, ist seine Gnade größer. Und wenn es mich noch einmal aufhaut, ist sie noch größer und noch größer und noch größer und noch größer. Seine Gnade ist größer. Und ich darf meine Sicht so verändern, dass ich sage, sich Gott zu nahen, ist definitiv ein Dürfen und kein Müssen. Das ist ein Wahnsinn, dass ich als Mensch sowas überhaupt darf. Wir sind, wie wir vorher gesehen haben, ist Jesus für die Sünder gestorben. Er hat uns freigesprochen und weil er uns freigesprochen hat, dürfen wir uns Gott nahen und dürfen als kleine, kaputte, fehlerhafte Menschen vor diesem riesengroßen Gott stehen, ohne vernichtet zu werden. Mit dem Gedanken möchte ich schließen und für alle, die ein Handy dabei haben und sich das noch abfotografieren wollen, hier ist eine Anspielung auf die Stellen, die in der Predigt vorgekommen sind.